Wohin gehe ich? Das ist das Thema zu unserem Gottesdienst. Eigentlich komisch. Jetzt sind wir seit Wochen auf der Expedition unterwegs. Und jetzt, wo wir in die letzte Woche quasi in die Zielgerade einbiegen, fragen wir uns, wohin gehe ich? Komisch, gell? Wenn jetzt der Reinhold Messner kurz vor dem Gipfel vom Nanga Parbat in der Steilwand sich zu seiner Seilschaft umdreht und sagt, wonach gehen wir eigentlich? Wäre ja komisch. Aber klar, wir fragen heute viel weit, sehr weit über unsere Expedition hinaus. Wir fragen, wohin gehe ich mit meinem Leben? Und über dieses Leben hinaus. Wohin gehe ich? Das haben wir vorher vergessen. Die Bibel legt uns eigentlich eine klare Alternative vor, so wie der T.S. Carstens in unserem Expeditionsbuch es dargestellt hat, kann man es zusammenfassen in die Entscheidung ewige Verdammnis oder ewiges Leben. Der Mann hat jetzt das Problem, wohin soll er sich entscheiden. Wer aber diese Alternative ernst nimmt, der ist relativ schnell klar, wo er hin möchte, nämlich zum ewigen Leben. Die ewige Verdammnis bietet nicht viel Attraktives. Aber das ewige Leben ist ja auch nicht nur das Bessere, was man sich da raussucht. Es ist das Leben mit Gott, die ewige Gemeinschaft mit Gott. Die große Frage, die wir jetzt heute behandeln wollen, also wir werden heute relativ wenig über den Himmel schwätzen, wie es dort wohl aussieht, weiß man auch nicht so genau. Die große Frage ist, wie komme ich da hin? Eine Versicherung abschließen, da haben wir gerade gemerkt, die Hertha Bausmann hat da ein bisschen Probleme gehabt und der Versicherungsberater noch mehr. Wir werden einem Mann begegnen, der genauso gefragt hat, wie kann ich mir sicher sein, dass ich das ewige Leben kriege. Der Predigtext hat vielleicht jeder vor sich, ist auf die Plätze aufteilt, also man darf mitlesen, muss nicht. Es erscheint auch an der Leinwand, da weiß man zumindest, wo ich gerade mich bewege. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10. Als Jesus sich auf den Weg machte, lief einer herbei, kniete vor ihm nieder und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? Ein Mann auf der Expedition zum Ich. Ob wir jetzt schon seit Jahren im Glauben stehen oder vielleicht noch gar nicht recht wissen, ob wir überhaupt drin unterwegs sind, die Frage, wo gehe ich hin, der muss sich jeder von uns irgendwann mal stellen, auch wenn man es gern verdrängt. Und wer so fragt, fragt ja nicht nur nach dem Leben nach dem Tod, sondern nach dem Leben an sich, nach dem Leben, das den Namen Leben überhaupt verdient. Guter Meister, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben bekomme, dass ich weiß, wohin meine Reise geht? Jesus antwortete ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Hier macht Jesus so ein bisschen indirekt deutlich, dass es gar nicht so sehr darum geht, um das, was der Mann fragt, sondern um Gott. Jesus ist nicht irgendein guter Meister, mit dem man über philosophische Fragen diskutieren kann. Wer mit Jesus zusammenkommen möchte, der begegnet dem lebendigen Gott. Du kennst die Gebote, sagt Jesus weiter. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch über andere reden, du sollst niemand berauben, ehre Vater und Mutter. Das Berauben und das Stehlen, das hört sich ja sehr ähnlich an. In der Reihenfolge der 10 Gebote steht an der Stelle, wo hier Berauben steht, du sollst nicht begehren. Und da wird ja ein paar Sachen aufzählt. Jesus ist es ernst mit den Geboten. Wer sie hält, wird dadurch leben, so sagt es das Alte Testament. Deshalb zählt er auch 6 Gebote nacheinander auf. Interessant wäre nachzugucken, wer das möchte, welche Gebote er nicht aufzählt. Und mit diesen Geboten verwischt er den Mann auf dem richtigen Fuß. Ein Strahlen geht über das Gesicht von dem Mann. Meister, das habe ich alles gehalten, von meiner Jugend auf. Alles gehalten, von Jugend auf. Ganz ehrlich, ich kann das von mir nicht behaupten. Und dann kommt da ein klasse Satz, der für mich ein Stück weit die Mitte dieser Geschichte darstellt. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus sah ihn an. Bei Jesus haben wir ein Ansehen. Wenn Jesus dich ansieht, sieht er dich, wie du wirklich bist. Das ist vielleicht nicht immer angenehm, der Gedanke. Aber er sieht auch, was du sein könntest, was er in dich hineingelegt hat und was auf seine Entfaltung wartet. Und er gewann ihn lieb. Jesus liebt doch alle Menschen. Warum steht jetzt da noch extra, er gewann ihn lieb? Jetzt ist Jesus ja ganz Mensch gewesen zu seiner Erdezeit und er hat Begeisterung und Trauer, Ärger und Freude genauso empfunden wie mir. Und er war jetzt richtig begeistert über seinen Besucher, über diesen zweifelnden Mensch. Und er hat ihn strahlend anguckt und hat sich gefreut, dass dieser Mann es mit Gott so ernst nimmt und dass ihm die Gebote so wichtig sind und dass ihm sogar ganz trefflich gelingt, den Wille Gottes zu halten. Vielleicht hat Jesus ihn sogar, wie man das auch noch übersetzen könnte, in den Arm genommen vor Freude. Und wer weiß, vielleicht hat er sogar ein Freudetänzle aufs Parkett bzw. auf die Straße gelegt. Ich glaube, Jesus hat tatsächlich tanzt. Auch wenn meine Oma gesagt hat, Tanze ist ein Sinn. Wir können da später vielleicht noch darüber diskutieren. Auf jeden Fall, Jesus freut sich dran, wenn dir etwas gelingt. Er jubelt, wenn das Leben und die Liebe sich in uns entfaltet. Das sollte man nicht vergessen, gerade auch angesichts dessen, was jetzt kommt. Nicht nur Jesus weiß, das, was man Gutes macht, das genügt doch nicht. Der Mann wäre doch gar nicht zu Jesus kommen, wenn er denkt, ha, ich mache alles super. Eine innere Not und eine Sehnsucht hat ihn getrieben. Und wir merken das doch immer wieder, es genügt nicht, nur gut zu leben. Und das Gute, was man macht, hat ja oft auch diesen Beigeschmack des Eigennutzes, dass uns doch die andere mäget. Ganz abgesehen von dem Schlechten und Bösen, was uns doch auch leider immer wieder gelingt. Nein, da muss mehr sein. Und dieses Mehr, was jetzt kommt, ist keine leichte Kost. Und wir sollten das, wie gesagt, unter diesem Vorzeichen sehen. Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm: Eines fehlt dir. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Er aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Es ist ein Akt der Liebe, wenn Jesus den Finger in unsere Wunde legt. Jesus hat nie zerstörerische Absichten, wenn er uns aufmerksam macht auf unsere Schieflage. Was sagt Jesus da denn? Ich denke, man würde ihn falsch verstehen, wenn mir sage, der hätte, aha, das ist das fehlende Puzzleteil. Der Mann hat jetzt vortrefflich 6 Gebote super gehalten. Wenn er jetzt noch anständig Askese betreibt, wenn er sich jetzt noch so richtig in die völlige Habenichtigkeit neistürzt, dann geht er auf direktem Weg in den Himmel. Wenn wir uns bloß genug anstrengen, am besten vielleicht gleich ins Kloster eintreten, dann können wir es schaffen. Nein, Jesus redet nicht vom 7. Teil, wo noch fehlt, sondern von dem einen. Von dem einen, das dem Mann fehlt. Als der das sage, weil ich dich so ganz liebe, weil du bei Gott so ganz geliebt bist, deshalb sollst du auch ganz frei werden. Das eine, was uns fehlt, das ist oft die Freiheit. Jeder von uns weiß selber, wo er in Gefangenschaft lebt. Ewiges Leben ist Leben in Freiheit. Er hatte viele Güter. Besitz kann uns besitzen. Besitz kann ein Gefängnis werden. Eine Geschichte aus der afrikanischen Steppe, finde ich, macht es gut anschaulich. Ich habe mal gehört, wie man dort Affen fängt. Da gräbt man eine Kalebasse, also das ist so ein Kürbis, flaschenartiger Kürbis, gräbt man in den Boden ein, dass er oben noch ein bisschen rausguckt. Dann wird ein Loch oben reingemacht, gerade so groß, dass ein Affenhand durchpasst. Und in die Kalebasse legt man Nüsse, wahre Leckerbisse für die Affen. Dann kommt so ein Affe vorbei, sieht oder riecht die Nüsse und greift natürlich in die Kalebasse rein. Und dann packt er eine oder vielleicht schafft er sogar 2 oder 3 von denen Nüsse. Und wenn er sie hat, dann lässt er sie natürlich nicht mehr los. Und das muss so massiv sein, dass er die auch nicht loslässt, wenn der Fallensteller kommt. Und so wird er Gefangener seiner eigenen Gier und endet als wahrscheinlich schmackhafter Brate auf der Pfanne des Fallenstellers. Nicht nur das, was wir haben, nimmt uns gefangen, auch das, was wir nicht haben. Das macht das Beispiel gut deutlich. Es ist nicht nur der Besitz, der gefährlich ist, sondern auch der Neid, die Habsucht, und die Sorge um das, was wir besitzen und was wir nicht haben. Die befreiende Antwort Jesu könnte man so zusammenfassen: Lass los und komm mit. Du willst ewiges Leben? Dann lass los, was dich hält, und komm mit. Die Missionarin und Evangelistin Maria L. Preen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hat es noch kürzer auf den Punkt gebracht. Ein Buch, das sie veröffentlicht hat, trägt den Titel Lola Gola. Loslassen, Gott lassen. Also loslassen und Gott wirken lassen. Und genau diese Parallelbewegung müssen wir sehen. Loslassen, Gott lassen. Wenn wir nicht beides zusammenhalten, dann ist Jesu Aufforderung bezüglich des Umgangs mit dem Besitz nur wieder ein neues Gebot, das uns am Ende traurig davongehen lässt. Das Schwergewicht liegt nämlich auf: Komm und folge mir nach. Und Jesus Nachfolger heißt ja nichts anderes, als ihm die Führung in meinem Leben überlassen. Und das geht natürlich nur, wenn ich die Sache loslasse, den ich bisher erlaubt habe, mein Leben zu bestimmen. Loslassen und Gott handeln lassen sind zwei Seiten einer Medaille. Das eine kriegen wir ohne das andere nicht hin. Die Antwort Jesu auf die Frage, wohin gehe ich, ist also sehr radikal. Jesus macht es uns nicht leicht. Und dieser fromme Mann, der es so ernst gemeint hat und den Jesus doch so liebevoll aufgenommen hat, geht traurig davon. Und ich stelle mir vor, dass Jesus und vielleicht auch die Jünger ihm traurig nachblickten. Dass so ein hoffnungsvoller Mann es nicht wagt, sich auf den Glaube einzulassen. Dass wir Jesus an der Stelle aber nicht falsch verstehen. Jesus sieht Besitz an sich nicht als was Böses an. Sonst hätte er nicht gesagt, gäbe es die Arme. Sonst hätte er die Arme was Böses kriegen. Er hätte gesagt, vergrab's oder schmeiß alles ins Meer rein. Aber Jesus weiß um unsere Selbsttäuschungen. Und er möchte uns freimachen von den Sachen, an denen wir unser Leben hängen und die uns doch keinen Halt bietet. Und das fällt uns alle nicht leicht. Und Jesus sah sich um und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes kommen? Die Jünger aber entsetzten sich über seine Worte. Aber Jesus antwortete wiederum und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist's, ins Reich Gottes zu kommen? Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann dann gerettet werden? Zweimal stellt Jesus fest, dass es schier unmöglich ist, unseren Besitz loszulassen und das ewige Leben zu empfangen. Und die Jünger, die dreht schier durch, obwohl sie selber Hab und Gut hinter sich gelassen haben und Jesus nachgefolgt sind. Genauso wie er es gesagt hat, haben sie längst begriffen, hier geht es um mehr. Unter diese Umstände, mit diesen Anforderungen, da hat doch niemand eine Chance. Auf ihre rhetorische Frage, wer kann dann gerettet werden, wissen sie eigentlich bloß eine Antwort: Niemand. Aber halt, da ist doch noch das Kamel und das Nadelöhr. Keine große Chance, aber immerhin eine Chance. Und an dieser Stelle hat sich seit dem Mittelalter eine Fehldeutung bis heute zäh gehalten. Die möchte ich uns nicht vorenthalten. Neben den alten Stadttoren, ein mittelalterliche Städte, Altstädte, wo die nur erhalten sind, gibt es ganz oft neben den großen Toren für Fuhrwerke oder im Orient eben für Kamele, gibt es kleine Tore für Fußgänger. Und diese Tore heißen tatsächlich in manchen Städten Nadelöhr. Und wenn ein Kamel seinen Ballast ablegt, also sein Reichtum, und dann auf die Knie ganz demütig robbt, dann kann es schaffen, durch so ein Tor durchzukommen. Ein Kamel ist ja größer wie ein Pferd, Aber könnte möglich sein. Nach dem Motto, wenn du dich gleich genug machst, dann kommst du in den Himmel. Die Wahrheit ist, diese Stadttore heißen auch erst seit dem Mittelalter so, seit nämlich diese Deutung populär wurde ist. Und die Wahrheit Jesu, die jetzt in unserem Text noch kommt, ist weitaus härter, aber auch, wie ich meine, weitaus gnädiger. Jetzt hat aber Jesus tatsächlich zweimal gesagt, wie schwer ist es, in den Himmel zu kommen. Wenn es schwer ist, dann denkt man doch, ein kleines bisschen ist die Tür noch offen. Und es gibt tatsächlich doch noch die Möglichkeit, da doch noch reinzukommen, sich durch das Nadelöhr zu zwängen. Trotzdem resümiere die Jünger frustriert, wer kann dann gerettet werden? Jesus sah sie an und sprach, bei den Menschen ist's unmöglich. Fast hört man den lauten Knall, mit dem Jesus die Tür vollends zuschlägt. Das Nadelöhr schließt sich endgültig. Die Frage, wer kann denn gerettet werden, wird von Jesus unmissverständlich und radikal beantwortet mit, für Menschen unmöglich. Keine Chance, die Tür ist zu. Jesus entreißt uns radikal der Hoffnung, wir könnten uns irgendwie aus eigener Kraft in den Himmel durchs Nadelöhr durchzwängen. Aber er befreit uns damit auch von dem Druck, es zu schaffen und von der Angst zu versagen, von diesem Leistungsdruck, der allzu oft unser Leben im Würgegriff hat, auch unser frommes Leben. Die Absage, du kannst es nicht schaffen, ist also durchaus auch befreiend. Aber der eigentlich freimachende Satz, der kommt jetzt. Bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn alle Dinge sind möglich bei Gott. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Gott kann. Er kann uns freimachen, wo wir Gefangene unserer selbst oder unseres Besitzes sind, unserer Karriere, was auch immer. Und er kann uns damit die Frage, wohin gehe ich, positiv beantworten. So wie der schwedische Möbellade sagt, entdecke die Möglichkeiten. Entdecke die Möglichkeiten Gottes. Und genau das wollen wir jetzt praktisch machen. Gottes Möglichkeiten im Abendmahl genießen.